Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Der glotzt dich ständig an.
Sie sind anstrengend, deine Freunde.
Glaube ich nicht, sie sind frustriert. Wir wollen doch alle das Gleiche. Und jeder verbietet es sich.
Sie sind schwanger, Mademoiselle.
Und damit beginnt die Tragödie. Dies war der Preisträger, der Goldene Löwe in Venedig im vergangenen Jahr. Das Ereignis, und dieser Film ist jetzt endlich zu sehen. Wir werden natürlich dieses Werk vorstellen, aber auch viele andere Preisträger und Preisträgerinnen. In diesem Jahr ist es so, dass die Filme nun endlich kommen, manche auch mit großer Verzögerung. Wir werden reden, und ich habe geredet, teilweise auch mit den Schöpfern, was eine große Freude und Ehre war. Zum Beispiel mit dem Regisseur Juho Kusmanen, Abteil Nummer 6, Preisträger in Cannes und ebenfalls in Cannes ausgezeichnet, A Hero. Die verlorene Ehre des Herrn Soltani, das ist der neue Film vom Oscar-Preisträger Asghar Farhadi aus dem Iran. Und auch mit ihm konnte ich reden. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Los geht's mit den Wild Beasts, Alpha Female. Ich bin heute richtig aufgeregt, und damit erstmal hallo, liebe Anna Wollner, grüß dich, hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut, du musst aufgeregt sein, miteinander sprechen.
Anna ist zu Hause bei ihrer Familie, wie sich das auch gehört, und zugeschaltet. Das machen wir immer noch so, aber die Dinge ändern sich ja auch, und irgendwann kommst du wieder live her, also direkt als Mensch, dann sehe ich dich auch. Genauso wie um 13 Uhr, ich hoffe, dass das klappt, und deshalb bin ich aufgeregt. Mathieu Amalric, der große Star, also Regisseur und Schauspieler, Retrospektive für ihn im Arsenal in Berlin. Und er war ja Bond-Bösewicht, ein Quantum Trost, einer der besten Bonds, wie ich finde. Er ist ein toller Schauspieler, großartig. Artiger Regisseur, also ich hoffe, dass es klappt, dass er herkommt. Er darf es jetzt wieder inzwischen, ist er auch getestet, und ja, Live-Gast. Toll, Anna, ne?
Total, grüß ihn von mir.
Das mache ich sehr gern. Wirklich ein schönes Ereignis. Wird das ganz sicherlich. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass natürlich Leute auch zu Hause bleiben, dass sie sich sehen, angucken, nach wie vor sich auch Filme runterladen, streamen, alles ganz klar. Und ein Phänomen wollen wir jetzt bereden, Anna, dass wir ja auch teilen. Wir wollen ja nicht so tun, als ob wir kein Herz im Leibe hätten. Also auch ich gehörte zu diesen 80 Millionen Menschen, die sich Bridgerton angesehen haben. Diese Serie, also die erste Staffel, das waren ja diese Tanzbälle in der Londoner Adelsgesellschaft im frühen 19. Jahrhundert. Auf Netflix gibt es jetzt die 2. Staffel. Mit großer Spannung erwartet, Anna. Und lass uns vielleicht trotzdem erstmal über dieses allgemeine Phänomen reden. Wie gesagt, ich habe es mir auch sehr, sehr gerne angesehen. Fand das auch so schön, diese Besetzungart. Ne? Also, dass man einfach sagt, divers. Die Königin ist im Schwarz, muss nicht weiter erklärt werden. Das fand ich toll, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen solche Möglichkeiten dann auch hatten. Kannst du diesen Reiz vielleicht nochmal kurz erklären für die Leute, die Bridgerton nicht kennen? Mag ja ein paar geben. 80 Millionen, bleiben noch ein paar übrig.
Ja, einfach dieses Triviale und Belanglose, und das meine ich gar nicht böse. Es war für mich am Anfang so ein bisschen wie an einem Autounfall vorbeizufahren. Ich wusste, dass es falsch ist, dass ich es gucke, habe aber trotzdem weitergemacht, weil diese Mischung aus Gossip Girl und Jane Austen einfach so gut funktioniert. Mhm. Die Serie spielt natürlich mit bekannten Versatzstücken aus romantischen Komödien und Historienfilmen, hat sowas Seifenopermäßiges. Das liegt vor allem an der Macherin Shonda Rhimes. Die hat unter anderem Grey's Anatomy gemacht, Scandal, How to Get Away with Murder. Da ist die wichtigste Serienproduzentin Amerikas, seit ein paar Jahren bei Netflix unterwegs, und mit dieser ersten Staffel Bridgerton, da hat sie eine Geschichte über die Liebe erzählt und das Balzverhalten von Daphne Bridgerton und dem begehrten Junggesellen, dem Duke of Hastings. Das Ganze ist eine Romanadaption der Bestsellerreihe von Julia Quinn, die heißt genauso, einfach über das Leben im beginnenden 19. Jahrhundert in London, diese klassische Oberschicht, so ein bisschen das Pendant zu Downton Abbey, die High Society der Regency-Epoche, und die Serie ist natürlich pures Eye-Candy. Also diese Ausstattung mit den Kostümen, das ist bunt, das ist schrill, das ist wie in eine Tüte Süßigkeiten greifen, man kann einfach nicht aufhören zu gucken. Und die erste Staffel hatte dann mit diesen Liebesszenen zwischen Daphne und dem Duke auch ungewöhnlich für Shonda Rhimes sehr viel nackte Haut.
Ja, das fand ich auch. Also das war sehr offen. Manche sprachen sogar von einer Art Softporno. Das ist eine Definitionsfrage. Jetzt natürlich die große Spannung. Wie geht's weiter? Die 2. Staffel ist da. Die 1. endete ja, wie gesagt, ich kenne das sehr gut, mit einem Happy End. Ist es jetzt überhaupt noch spannend nach dem Happy End?
Es ist, glaube ich, die erste große Enttäuschung für Fans, denn der Duke ist nicht mehr dabei. Mhm. Reggie Jean Page, der den Duke of Hastings gespielt hat, der ist ausgestiegen. Daphne taucht nur am Rande auf. Es geht um ein neues Paar, eine neue Verkupplung. Diesmal ist es der älteste Sohn der Bridgertons, Anthony, der sich nach genussreichen Jahren als Junggeselle jetzt endlich vermählen will.
Es ist die Saison, in der der Vizegraf nach einer Ehefrau Ausschau hält.
War das vonnöten, ja?
Ja, war es.
Eure Majestät, darf ich vorstellen? Miss Kate Sharma und Miss Edwina Sharma.
Ich hoffe, ich gefalle den Männern.
Alles, was du tun musst, ist zu wissen, wonach genau du hier suchst.
Einen Mann mit Charme. Und gutem Aussehen natürlich.
Ja, das natürlich. Hat Anthony auf jeden Fall. Und seiner Auserkoren ist das Juwel der Saison, die aus Indien mit ihrer Schwester Kate gekommene Edwina. Die muss er nur noch erobern und an ihrer Schwester Kate vorbei, die die Männerwahl der kleinen Schwester mit Argusaugen bewacht.
Das ist übrigens wirklich dieses Jane Austen-Element. Nicht? Bei ihr geht es ja immer darum, dass man heiraten soll. Sie selbst war es nie, aber sie hat sich damit immer beschäftigt, Ehen irgendwie zu stiften. Funktioniert diese Geschichte denn jetzt in deinen Augen?
Also es hat einen anderen Fokus als die erste Staffel. Diese zweite, es ist ein bisschen ernster geworden von der Tonalität her. Es gibt zum Beispiel Rückblenden, in denen wir sehen, wie Anthonys Vater an seinen Armen stirbt. Und die Staffel hat neben vielen Handlungssträngen vor allem auch um die Identität von Lady Whistledown, die die Geschichte ja erzählt und nebenbei mit ihrer Klatschkolumne auf Flugblättern weiter ihre Gerüchteküche am Laufen hält, ein Liebesdreieck im Fokus. Und das ist für mich ein bisschen zu schnell, zu offensichtlich. Denn natürlich ist diese Hassliebe zwischen Anthony und Kate, also der Schwester seiner potenziellen Braut, viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint.
Was geschieht, wenn eine Pflicht mit dem wahren Herzenswunsch in Konflikt gerät? Dann besteht in der Tat die Gefahr eines beträchtlichen Skandals. Meine Ehre hängt an einem seidenen Faden, der mit jeder Sekunde, die ich in ihrer Nähe verbringe, dünner wird.
Ja, man kann sich jetzt an 5 Fingern abzählen, wie das enden wird.
Ja, kann man. Die erste Staffel, das hast du ja vorhin begründet, hat sich gut verkauft, weil sie so seifenopernhaft war. Und ich habe das sehr genossen, warum nicht? Sie war freizügig, das haben wir schon erwähnt. Gibt's das alles jetzt als Elemente eben auch in diesem neuen Werk, in dieser neuen Staffel?
Also es gibt nicht mehr so viel Sex. Die Serie ist jetzt nicht unbedingt prüder geworden, aber die Chemie zwischen Anthony und Kate wird eben nicht durch nackte Haut definiert, auch wenn es einige Szenen von Anthony oben ohne gibt und da auch eine wunderbare Anspielung an Mr. Darcy, sondern eher so durch screwballhafte Komödientiming. Ich bin großer Fan von der Person, die als Lady Whistledown zurückgezogen und heimlich immer wieder ins Öl ins Feuer der Aristokratie gießt und diese Gerüchteküche anheizt. Ich werde jetzt nicht sagen, wer es ist, für alle die, die dann doch die erste noch nicht gesehen haben. Es gibt insgesamt 8 Romane. Ich bezweifle mittlerweile, dass es 8 Staffeln geben wird, denn schon in Staffel 2 fehlt jetzt so ein bisschen die Leidenschaft. Bridgerton-Fans, die werden es trotzdem gucken und auch genießen. Um ehrlich zu sein, ich habe es auch getan.
Ja, ich werde es auch tun, auf jeden Fall. Danke dir ganz herzlich. Also die 2. Staffel ist da von Bridgerton und ich denke immer, dass diese Lady Whistledown, dass das schon irgendwie so Jane Austen sein soll. Also vielleicht so eine Art Hommage an diese berühmte und ganz wunderbare Autorin. Kann jeder sehen, wie er will. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss.
Das wünsche ich dir auch, lieber Knut. Tschüss.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Das Ereignis war ein Ereignis und zwar dieser Film in Venedig wurde ausgezeichnet mit dem Hauptpreis, mit dem Goldenen Löwen. Ein Film, der basiert auf einem autobiografischen Buch der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux, die ja immer autofiktional schreibt, auch bei uns viel gelesen wird. Dieses Werk allerdings ist schon 2001 in Frankreich rausgekommen, bei uns erst im vergangenen Jahr auf Deutsch erschienen bei Surkamp und daraus entstand dieser beeindruckende Film. Das Ereignis und ich grüße immer ganz herzlich Anke Lewicke, die den Film ja in Venedig bei den Filmfestspielen schon gesehen und gerühmt hat. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Jetzt ist der Film also da und erzählt eine Geschichte, die man übrigens aus den anderen Büchern ja so andeutungsweise auch schon kennt. Also sie erzählt ja immer von sich, von diesem Aufstieg auch, ist ja immer die Geschichte eines Aufstiegs aus einem sozialen Milieu. Hier in dem Falle ist sie eine angehende Studentin, 1963, die eine akademische Laufbahn einschlagen will, Anke. Und was bedeutet es jetzt für diese junge Frau, also für das Alter Ego von Annie Ernaux, schwanger zu sein?
Naja, es bedeutet natürlich, dass sie ihr Studium abbrechen muss. Das weiß sie. Mit einem unehelichen Kind kann sie nicht weiter studieren und damit kann sie auch ihren Lebenstraum nicht verwirklichen, weil sie möchte unbedingt die eher bescheidenen Verhältnisse, aus denen sie kommt, hinter sich lassen. Also sie weiß, die einzige Möglichkeit, die ihr bleibt, ist eine Abtreibung. Eine Abtreibung ist aber illegal gewesen damals. Und man muss dem Film sich wie eine Chronik vorstellen. Also sie geht dann zu weiteren Ärzten, die sie alle herablassend behandeln. Sie geht zu einer Engelmacherin und so weiter. Sie versucht trotzdem weiter zu studieren. Und wir spüren einfach diese Entschlossenheit dieser jungen Frau, die wieder versucht, Kontrolle über ihr Leben zu bekommen und die im Laufe des Films dabei auch eine unglaubliche Würde entwickelt.
Also die hat so eine Kraft. Das liegt aber auch an diesem ganz intelligenten, hochkonzentrierten Spiel von Anna-Maria Bartholomä in der Hauptrolle. Anke, ich habe das Buch ja auch gelesen. Also ich würde mal sagen, dass sie doch schon mit diesem Film, die Regisseurin Audrey Diwong, sehr nah an der Vorlage geblieben ist?
Ja, auf alle Fälle. Ich finde, dass Annie Ernaux ja auch sowas sehr sachlich und Skizzenhaftes hat. Also sie geht immer in eine Szene rein und diese Szenen stehen dann auch so für sich. Und genau so macht der Film das ja. Du könntest ja zum Beispiel, wenn sie mitgeteilt bekommt, dass sie schwanger wird, das funktioniert ja auch wirklich als Kurzfilm. Du bist da schon in Szene gesetzt, kannst erahnen, was das für diese junge Frau bedeutet. Und was ich aber auch schön finde, ist, dass man trotzdem sieht, sie geht noch zu Partys weiter. Sie versucht eben noch in der Universität da weiterzumachen und gleichzeitig merkt sie aber diese Distanz und sie hinterfragt das dann auch die ganze Zeit. Vielleicht hat sie ja auch wegen ihrer sozialen Herkunft noch nie dahin gehört. Und das Ganze ist, und das finde ich passt eben auch gut, in 4:3 gefilmt, also dem fast quadratischen Format. Und dadurch spürt man, dass der Handlungsspielraum dieser jungen Frau immer kleiner wird. Und genauso hat ja Annie Ernaux auch dieses Buch geschrieben, also dieses Getriebene, diese Enge, die dann immer wieder spürbar ist, die wird ganz gut visuell meines Erachtens auch umgesetzt. Genauso wie die Liebe eben diese präzise Detailbeschreibung, also wo man dann auch die Klassenunterschiede anhand von einem Stück Seife eben in der Uni, in der Gemeinschaftsdusche erzählt bekommt.
Also es ist für diese junge Frau Ann, heißt sie am Film, eine furchtbare Zeit der Qualen, der Demütigungen, der Ratlosigkeit. Und dieser zeitgeschichtliche Hintergrund, also 60er Jahre, der wird ja ziemlich klein gehalten. Es bleibt fast abstrakt, was ich auch gut finde, weil dadurch wird nochmal deutlich, dass es ein hochaktuelles Thema, was hier behandelt wird. Das geht uns heute auch immer noch sehr viel an. Bei all dieser Härte, die ja auch gezeigt wird und sehr deutlich gezeigt wird, es ist irgendwie auch ein sinnlicher Film.
Ja, auf alle Fälle. Das hängt ja vielleicht auch damit zusammen, dass es gibt ja keine sozialen und gesellschaftlichen Strukturen für diese Protagonistin. Und die Kamera begleitet sie immer. Und es ist aber auch ein Sommer. Es gibt auch warme Farben. Und diese warmen Farben umhüllen dann auch immer Anne. Und wenn sie tanzt, dann tanzt sie eben, weil sie ist ja auch eine junge Frau. Und genau als solche zeigt der Film eben sie auch. Sie ist schwanger, sie weiß, was das bedeutet. Aber gleichzeitig gibt es eben auch noch diese ganzen anderen Sehnsüchte, die sie lebt. Und sie wird dann ja auch ganz interessant so zum Spiegel, wenn sie dann auf einer Fete dann auf einmal sagt, ihr wollt doch alle sowieso nur Sex haben. Was soll das alles hier? Also sie führt auch diese ganze Scheinheiligkeit des Bürgertums ganz gut mit ihrer Figur vor.
Das Ereignis ist erst der zweite Film von Audrey Diwong. Dafür erhielt sie 2021 den Hauptpreis der Filmfestspiele von Venedig. Den Goldenen Löwen für uns gesehen hat diesen Film Anke Lewicke, bei der ich mich herzlich bedanke.
Tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, Abteil Nummer 6. Das ist eine wundersame Reise, beschrieben vom finnischen Regisseur Juho Kuusmanen, der für diesen beglückenden Film in Cannes im vergangenen Jahr mit Asghar Farhadi zusammen für den Film A Hero den großen Preis der Jury erhielt, also den zweitwichtigsten Preis nach der Goldenen Palme. Wir sind Ende der 90er Jahre, die Sowjetunion ist zerfallen, da reist die Finnin Laura, gespielt von Sadie Hara, von ihrer Geliebten verlassen, nach Murmansk, 2000 Kilometer weit. Sie will dort uralte Felszeichnungen sehen. Leider wird ihr ein Zugabteil mit dem meist betrunkenen, übergriffigen und geschwätzigen jungen Russen Locher zugewiesen. Gespielt wird er von dem großartigen Juri Borisow, ein Star in Russland, der schon zu Beginn des Krieges gleich am allerersten Tag mutig öffentlich gegen diese Aggression von Putin protestiert hat und damit ja seine Karriere gefährdet. Dieser junge Mann, also Locher im Abteil, treibt unsere Finnin erstmal in die schiere Verzweiflung. Doch bei der Fahrt durch die Einsamkeit, bei den Gesprächen in den unendlichen Weiten, in denen sich Zeit und Raum aufzulösen scheinen, spüren beide, dass sie eine Verlorenheit und eine Verletzlichkeit teilen, eine innere Verbindung. Der Film ist entstanden sehr frei nach dem Roman der berühmten finnischen Autorin Rosa Liksom. Bei der Berliner Premiere an diesem Mittwoch, beim schönen Mittwoch in der Kulturbrauerei, konnte ich mit dem Regisseur Juho Kuusmanen sprechen. Dass diese beiden sehr unterschiedlichen Charaktere sich dann doch irgendwie annähern, dass sie sich näher kommen, dass sie sich sogar verstehen, hat ja auch mit der Situation zu tun, glaube ich, Ju. Also 10 Tage in so einem kleinen Abteil draußen, unendliche Weite, die Zeit ist endlos, der Raum ist endlos und da sind Menschen vielleicht eher bereit, sich auch zu öffnen.
Yes, I think in a train is very good.
Züge sind für diese Art von Begegnungen ideal, besonders solche Langstrecken. Man kann sich zwar begegnen, aber man kann nicht wirklich fliehen. In unserem Film haben sie nur 2 Möglichkeiten. Sie können sich voreinander verstecken oder sich öffnen, auf den anderen zugehen. Das tun sie, obwohl es auch etwas beängstigend ist. Nicht nur, weil es zur Gewalt führen könnte, sondern weil es immer auch beängstigend ist, sich zu öffnen. Man kann dabei verletzt werden. Diese beiden Menschen sind sehr verletzt. Sie haben Wunden. Sie sind beide auf die gleiche Art unglücklich.
Sie kommen sich näher, sie nähern sich an, sie verstehen sich irgendwann auch. Und ich finde es so gut getroffen, diese Atmosphäre in so einem Zug. Also ich habe so eine Reise auch schon gemacht durch Russland, nicht ganz so weit zwar. Aber ich kenne diese Stimmung, wo alles plötzlich ganz gelöst wird, wo der Zug wie so ein Wohnzimmer wirkt, familiär wird. Und ich wüsste gern, wie du das auch hergestellt hast, auch mit einer fast dokumentarischen Kamera übrigens. Es wirkt ja alles so wie fast improvisiert.
Die erste Entscheidung war, in einem echten Zug zu drehen, also so wenig wie möglich zu lügen. Im Studio muss man so viel Energie, so viel Aufmerksamkeit in die Erschaffung der Illusion stecken, dass wir wirklich in einem Zug sind. Ich wollte in einem Zug drehen, der sich echt bewegte, sodass ich mich auf die Schauspieler konzentrieren konnte und nicht auf den Zug. Ich war sehr glücklich mit dem Kameramann Gianni Petteripassi und den Schauspielern, die sich darauf eingelassen haben, denn das war keine einfache Arbeit. Aber jeder hat verstanden, was wir wollten, und es hat ihnen Spaß gemacht. Es war ein interessantes Abenteuer.
Jo, dieser Roman besteht ja aus mehreren Geschichten. Es ist ein sehr komplexer Roman. Du hast dich für diese eine entschieden, hast die herausgegriffen, also diese Fahrt, dieses Abteil mit diesen beiden sehr verschiedenen Menschen. Und du hast die gesamte Geschichte ja verlegt. Also es ist nicht mehr die originale Zeit, in der auch dieser Roman spielt. Warum?
The novel takes place in the 80s and one of the reasons why we changed it to the late 90s was that.
Ja, der Roman spielt in den 80ern. Wir haben ihn in die späten 90er verlegt, denn so konnten wir mehr wirkliche Drehorte verwenden. In Petrozavodsk oder Murmansk, also in entlegenen Städten, die sich seit den 90ern nicht so sehr verändert haben. So entsteht dieser dokumentarische Eindruck. Auch durch die nicht professionellen Schauspieler wie die Babuschka, die Großmutter im Film. Sie erzählt ihre eigenen Geschichten, die nicht im Drehbuch standen. Das ist also auch eine dokumentarische Szene. Auch dieser Betrunkene in Murmansk, der über den Schneesturm spricht, er war wirklich betrunken. Wir haben nach solchen dokumentarischen Situationen gesucht, auch wenn der Film vor 20 Jahren spielt.
Das ist für mich ja also bei allem auch tragisch, was da verhandelt wird, erzählt wird, mit dem besonderen Witz, ja trotzdem auch ein sehr hoffnungsvoller Film. Es ist ein Film voller Hoffnung, dass Menschen sich verstehen können über alle Grenzen hinweg, über auch Grenzen ihrer Charaktere, aber auch nationaler Eigenheiten vielleicht. Jetzt frage ich mich natürlich, wie du mit diesem Film jetzt durch die Welt gehst. Du weißt, er läuft jetzt gerade an, wo Hoffnung so absolut gestorben scheint.
Der Kern des Films besteht für mich in dieser Fähigkeit, im anderen einen Menschen zu sehen, nicht den Repräsentanten einer Nation, Menschen nicht nach dem Geschlecht oder der sozialen Klasse zu beurteilen. Diese Idee ist wieder sehr wichtig geworden. Sicher ist es schwerer heute. Es ist so leicht, alle Russen als böse anzusehen, als Feinde. Aber genau das wollten wir nicht tun. Es ist viel komplizierter. Ja, auch ich habe in vielen Hinsichten meine Hoffnung verloren. Aber ich glaube noch immer an diesen Film und dass er eine Berechtigung hat. Er ist vielleicht jetzt noch wichtiger.
Abteil Nummer 6, jetzt also im Kino zu sehen, ein wunderbarer Film, der mit seinem Witz und mit seiner Wärme genau das aufspürt, nämlich Menschen ihrer Verlorenheit, ihrer Verletzlichkeit, die doch eine innere Verbindung herstellen können. Davon erzählt dieser Film in einem Zugabteil, im Abteil Nummer 6, ein Film von Juho Kosmanen, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Thank you so much.
Danke sehr.
Ich darf Ihnen ein bemerkenswertes neues Festival ankündigen. Das gab es bisher so in Berlin noch nicht. Beginnt am kommenden Donnerstag, findet statt im Kant-Kino und im Klick-Kino. Feminile Plurale heißt es und präsentiert eine ganze Dekade weiblichen Filmschaffens aus Italien, also Filme aus den Jahren 2011 bis 2021. Gerade erleben wir so einen Aufschwung für das italienische Kino, nicht zuletzt durch Festivalpreise, internationale Preise. Meist sind es Männer, die da geehrt werden. Umso schöner ist es, dass dieses Festival jetzt Wert legt darauf, den Blick auf die Frauen zu richten. Es sind 11 Filme erfolgreicher italienischer Regisseurinnen der Gegenwart, die wirklich das italienische Kino mit ihren ganz persönlichen Handschriften revolutionieren. Es wird viele Gäste geben, die Frauen kommen also größtenteils auch selbst, werden ihre Filme präsentieren in Berlin. Und den Auftakt macht dann ein Film, den wir ganz gut kennen in Berlin. Der hat mich bei der Berlinale mal Triumphe gefeiert. Sworn Virgin von Laura Bispuri mit der großartigen Alba Rohrwacher in der Hauptrolle. Ganz ohne Frage eine der bekanntesten italienischen Schauspielerinnen. Die Regisseurinnen allerdings stehen im Mittelpunkt dieses Festivals. Am kommenden Donnerstag geht es los im Kant und im Klick. Feminile, Plurale, ein Blick auf das aktuelle italienische Kino aus weiblicher Sicht. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Er hat über 100 Filmrollen gespielt. Er hat mit großen Regisseuren gearbeitet wie Wes Anderson, Grand Budapest Hotel, Polanski, Desplechin, für ihn ganz wichtiger Regisseur. Und er hat selbst ein sehr originelles eigenes Werk geschaffen als Regisseur. Hat er sehr viel inszeniert. Filme, die immer seine Handschrift tragen, obwohl sie sehr verschieden sind. Das können wir alles bereden. Denn jetzt laufen seine Filme. Es gibt eine große Retrospektive im Kinoarsenal am Potsdamer Platz. Da laufen Werke, die entstanden sind zwischen 1997 und 2022. Gestern Abend lief ein ganz neuer Film von ihm, den er da vorgestellt hat. Wir freuen uns riesig, dass er heute die Zeit gefunden hat, bei uns zu sein. Er war James Bond Bösewicht und gehört zu den bekanntesten Gesichtern im französischen Kino, Mathieu Amalric. It's a great pleasure to have you here. And of course, what I think about is very important. I know that you speak English very well and even a bit German.
Ein bisschen Deutsch. Ich habe in Schule gelernt, aber aber ich kann nicht sprechen.
Ja, aber unsere Idee war sowieso, dass es schöner ist, wenn man dich hört, dann eben auch auf Französisch. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass unser liebster Übersetzer und überhaupt auch Kritikerkollege Jörg Taschmann Zeit hat. Also dafür ganz, ganz herzlichen Dank, Jörg. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Wir werden reden also über dein Lebenswerk, über das, was du geschaffen hast. Aber die große Frage ist ja erstmal für mich, wie geht's dir jetzt so? Du bist ja noch kein uralter Schauspieler oder so oder Regisseur und bekommst jetzt so eine umfangreiche Retrospektive, also das ist schon was Besonderes.
Alors c'est quoi pour toi, t'es pas super super vieux et on fasse déjà une rétrospective, c'est quoi ton sentiment si on te fait une rétrospective comme ça?
C'est ça, c'est un pied dans la tombe. Hein.
Naja, das ist so ein bisschen wie ein Fuß im Grab.
Mais après, quand on voit le public hier soir, c'est vivant, ça va. Et puis, vous savez, le travail de Birgit Kohler, I mean, c'est extrêmement touchant que ces personnes amoureuses du cinéma vous invitent dans un lieu comme l'Arsenal. Ah.
Ja, aber dann wiederum, wenn man dann einen Film vom Publikum zeigt, dann wird die Sache schon wieder sehr, sehr lebendig. Und Birgit Kohler, die diese Retrospektive organisiert hat, die dahinter steht. Es ist sehr berührend, wenn jemand, der so viel von Kino weiß und so sehr das Kino liebt, wenn der einen einlädt und wenn man dann in einem Kino, in einer Institution wie dem Arsenal sein kann.
Aber du lebst eben auch fürs Kino und bist Teil des französischen Kinos. Hast schon ganz früh angefangen, deine ersten Rollen, da warst du noch ganz jung. Und ich glaube, da war noch nicht mal ganz klar, dass du auch Schauspieler werden willst. Das hat sich dann erst später entschieden. Wie war das?
Donc tu as commencé très très tôt comme acteur et à l'époque c'était même pas sûr pour toi que tu voudrais rester acteur.
J'ai pas commencé comme acteur en fait. J'ai vraiment commencé en faisant des petits, en faisant des tous les petits boulots dans le cinéma. J'étais stagiaire, je faisais la cantine, assistant réalisateur, assistant monteur, tous ces métiers. Et tout ça, c'est grâce à Ottario Celiani, un metteur en scène géorgien, quand mes parents étaient journalistes à Moscou. Et donc enfant, et qu'il côtoyait les dissidents, et notamment Otar. Voilà, c'est lui qui m'a donné envie de faire du cinéma.
Also ich habe viele, viele kleine Jobs gemacht, wirklich im Kino. Ich war Praktikant, ich habe Essen gebracht, ich war Assistent vom Schnittmeister oder auch Regieassistent. Und eigentlich habe ich es Ottario Celiani zu verdanken, dem georgischen Regisseur, den meine Eltern in Moskau kennengelernt hatten, weil meine Eltern waren Journalisten in Moskau und da kannte er mich schon als Kind. Und er war wirklich derjenige, der mir Lust gegeben hat, Kino zu machen. Mhm.
Also ich habe dich schon in diesem Film gesehen, Jagd auf Schmetterlinge
zum Favorit Beispiel. Der Favorit, ne? De la Lune.
Ne? Also, genau, der Favorit des Mondes. Also das waren ja ganz frühe Werke von dir, frühe Arbeiten. Und das war wohl immer auch so. Und deshalb haben wir ja diese Doppelretrospektive. Wir haben Filme von dir, mit dir, wo du auch manchmal mitspielst, die du aber eben auch gemacht hast als Regisseur. Also das ist ja so eine Doppelstrategie. Ich glaube, das Regie führen war dir immer am wichtigsten.
Donc, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as fait toujours les deux. Tu as toujours été metteur en scène, tu as toujours joué, mais on a presque le sentiment que pour toi, c'était plus important de faire du cinéma, d'être réalisateur, c'est vrai?
C'est comme ça que j'ai... Oui, 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 ça me... C'est plus dangereux de réaliser des films. Ça... Ça me permet aussi de faire tout ce que j'ai pas réussi à faire dans la vie. La musique, par exemple, on va dire surtout le piano. Et ça, ça permet de le mettre dans les films. Et puis, la vie d'acteur, c'est une vie d'amitié, d'admiration. C'est des personnes comme Arnaud Desplechin, comme les frères Larieux, comme, qui m'invitent dans leur monde. Et oh, c'est des cadeaux. Là, en ce moment, je tourne avec Nanni Moretti à Rome, si vous voulez. Vous avez l'impression un peu de rêver.
Na, es ist gefährlicher, Filme zu realisieren, also Regisseur zu sein. Und das erlaubt mir irgendwie auch, all das zu machen, was ich im Leben nicht geschafft habe. Mhm. Zum Beispiel Musik, zum Beispiel Klavier zu spielen. Und das kann ich dann alles in meine Filme packen. Und wenn ich Schauspieler bin, dann passiert das meistens aus Freundschaft, aus Bewunderung zu gewissen Regisseuren, die mit mir arbeiten wollten, wie Arnaud Desplechin oder auch die Brüder Larieux. Das empfinde ich wie Geschenke. Zurzeit drehe ich mit Nanni Moretti in Rom. Ja, das ist wie ein Traum.
Wenn du spielst, bist du natürlich als Schauspieler total präsent. Und jeder, der ich gesehen hat, ich bleibe mal bei einem Quantum Trost, weil das ist wirklich ein richtig guter Bond gewesen. Fand ich einer der besten, aber auch andere Sachen. Ganz unterschiedliche Figuren, aber ich finde, die verbindet oft, was ich nenne, das so diese nervöse Energie, die du hast. Und ich wüsste gern, woher das vielleicht auch kommt. Also das, man merkt immer, oft stehen diese Figuren unter einem Druck, haben eine besondere Stärke, aber auch eben so eine Zerbrechlichkeit. Also Nervosität und Energie trifft es für mich, glaube ich, ganz gut.
Donc il trouve que souvent quand on te voit jouer, que même si les rôles sont très différents, mais tu sembles toujours être sous pression, par exemple dans le Bond, c'est quelqu'un de très nerveux, de très fébrile, comme ça aussi de très vulnérable, mais qui est toujours sous pression, donc ça vient d'où cette énergie nerveuse, je dirais?
Peut-être parce que je ne sais pas le faire. Et donc, je ne sais même pas si ma mémoire va se souvenir du mot suivant. N'ayant pas été très bon à l'école, j'aurais dû apprendre mes poésies plus sérieusement. Je ne peux pas vous dire. Après, c'est très bête. Hein. Comme je ne sais pas le faire, je me dis juste, et si c'était vrai? Voilà. Et donc, je plonge dans le personnage, et si c'était vrai? Et voilà.
Ja, vielleicht, weil ich es nicht wirklich kann. Also ich habe immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich noch meinen nächsten Dialogsatz mich dran erinnern werde. Ich war immer so schlecht in der Schule. Ich hätte vielleicht besser auswendiger Gedichte lernen sollen. Aber gerade vielleicht, weil ich dieses Gefühl habe, ich kann es nicht, schmeiße ich mich da richtig rein und sage mir, vielleicht stimmt's ja doch. Was wäre, wenn es doch stimmen würde? Und dann kann ich mich dann auch total fallen lassen in diese Figuren.
Und dann entstehen so erstaunliche Leistungen, die jetzt auch zu sehen sind im Arsenal. Wir reden auch gleich weiter über Leben und Werk von Mathieu Amalric. Bei uns zu Gast ist heute live Mathieu Amalric. Seine Filme, und zwar die selbstinszenierten, aber eben auch die Filme, denen er mitspielt, sind jetzt zu sehen. Eine große, eine sehr, sehr schöne Auswahl im Kino Arsenal in Berlin. Heute Abend laufen ja auch mehrere Filme. Aber noch eine Frage zu deinem Spiel, weil du hast es ja gerade auch beschrieben, und ich habe es auch versucht zu beschreiben. Diese Energie, dieses Lebendige, auch dieses Quirlige, das gehört zu deinem Wesen. Und umso mehr habe ich bewundert, eigentlich, ich finde, mit deinem schönsten Film, nämlich Schmetterling und Taucherglocke, wo du ja einen Mann spielst, eine wahre Geschichte, der so ein Lockdown- oder Lock-in-Syndrom hat. Also er kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Also du hast zwar auch Rückblenden, da bewegst du dich, aber die meiste Zeit in diesem Film liegst du im Bett und spielst nur mit deinen Augen. Und ich frage mich, wie ist das damals funktioniert? Julian Schnabel war der Regisseur, dass du dich da so zurücknehmen konntest und alles fast nur über die Augen dann auch uns erzählt hast.
Donc il vient d'expliquer un peu le film du scaphandre, oui. Et il est tellement impressionné comment tu as su te retenir comme ça, que tu pouvais tout, pratiquement tout jouer avec tes yeux.
Non, C'est un film que Julian avait besoin de faire. C'était lié à quelque chose avec son père. On a tourné, il a voulu le faire en français, là où cette histoire a eu lieu, réellement, à Berck-sur-Mer, en Normandie. Et vous savez, c'est un truc d'équipe. Hein. Ce que vous me prêtez en tant que don d'acteur, à vrai dire, c'est autant le caméraman Berthaud qui, lui, justement, faisait le regard subjectif. Ce sont les autres acteurs. La bonne idée, peut-être, qu'on a eue, c'était de faire les pensées intérieures en même temps. Donc j'étais dans une autre pièce avec un micro et je pouvais dire mes pensées sans que les acteurs les entendent. Ce qu'il y avait dans ma tête, je pouvais improviser.
Ja, was du mir da jetzt zuschreibst, ist letztendlich auch wieder Teamwork. Und das war ein Film, den musste Julian Schnabel drehen. Das war was Persönliches, das hat auch was mit seinem Vater zu tun. Er wollte ihn unbedingt auf Französisch machen, er wollte ihn da machen, wo das wirklich in der Normandie, in Berck-sur-Mer stattgefunden hatte. Und ja, es ist Teamwork. Und was der Kameramann da zum Beispiel alles gemacht hat, der ja diese subjektiven Einstellungen gemacht hat, Berthaud, das muss man einfach miterwähnen. Was vielleicht wirklich eine gute Idee war, war, dass meine inneren Monologe, die ich da führe, dass ich die gleichzeitig aufgenommen habe. Ich war dann streckenweise in einem anderen Raum und konnte in einem Mikrofon diese inneren Monologe sprechen, die Schauspieler nicht gehört haben. Aber dabei konnte ich eben auch improvisieren.
Also den Film würde ich jedem empfehlen, der vielleicht das noch nicht kennt oder das Werk von dir genauer kennenlernen will. Läuft auch im Rahmen natürlich dieser Retrospektive. Bei deinen eigenen Arbeiten, also wo du Regie führst, fällt dir auf, dass du ganz oft literarische Vorlagen nimmst. Also einer deiner besten Filme, finde ich, ist ja Das blaue Zimmer nach Simenon, nach diesem wunderbaren Roman. Oder Heute Abend wird der Barbara laufen. Dann haben wir Tournee, das ist ja ein Film, mit dem du auch großen Erfolg hattest in Cannes, den Preis bekommen hast als bester Regisseur, basiert auf einer Geschichte von Colette. Also warum nimmst du dir gerne Literatur her und verwandelst dann die Stoffe?
Donc souvent tu adaptes des œuvres littéraires et tu les adaptes à ta manière. Et pourquoi souvent la littérature?
Alors là, parce que je suis moins seul, je m'ennuie moins de moi-même. J'aime beaucoup la commande, j'aime beaucoup. Je suis un bon lecteur, c'est vrai. Dans le travail des autres, je me retrouve. Et oui, il y a aussi Daniele Del Giudice pour le stade de Wimbledon. Il y a un film qu'on n'a pas pu montrer parce qu'il n'y a pas eu encore de sous-titres. C'est Altmeister de Thomas Bernhard, qu'on a fait un spectacle de théâtre que j'ai filmé pendant le confinement parce que l'acteur ne pouvait pas le jouer. Et là, en ce moment, je suis obsédé par Robert Musil. Vous voyez, ça continue. Je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est des amis.
Naja, man ist dann irgendwie weniger allein und man langweilt dann vielleicht auch weniger die anderen und sich selbst. Und ich bin einfach ein guter Leser und ich lese gern die Arbeit von anderen. Und das ist dann einfach, was mir Spaß macht. Auch Stade de Wimbledon basiert beispielsweise auf einer literarischen Vorlage. Es ist jetzt eine Arbeit hier, die können wir nicht zeigen. Alte Meister nach Thomas Bernhard, die während Covid entstanden ist, weil der Schauspieler es nicht machen konnte. Das können wir nicht zeigen, weil es noch keine deutschen Untertitel dafür gibt. Aber jetzt beschäftige ich mich ausführlich mit Robert Musil. Ja, ich empfinde sie als Freunde.
Si vous prenez une matière qui n'est pas fait pour le cinéma, vous êtes obligé du coup de trouver ce qui ne pourrait pas être autre chose que du cinéma. Oui, c'est ça aussi que j'aime bien. La transformation de la matière.
Was mir eben auch sehr gefällt, ist, wenn ich eine Vorlage nehme, die eigentlich nichts mit Kino zu tun hat, und die dann ins Kino verwandle, dann kann da am Ende auch nur Kino rauskommen. Also diese Transformation, die gefällt mir.
Tournee übrigens ein Film über Burlesque, Comedy und Tanz, also ein sehr sinnlicher Film auch. Und das bringt mich nochmal zu einer Frage, die ich auch bei dir auch immer wieder interessant finde, auch bei Barbara, der heute Abend läuft, 21 Uhr, wo du dabei sein wirst. Das ist auch oft ein Hinterfragen des eigenen Handwerks. Also Barbara besteht aus so vielen Verschachtelungen, Brechungen. Es ist diese berühmte Chansonsängerin, aber es entsteht auch ein Film im Film mit Jean Balibar, übrigens, mit der du ja lange zusammengelebt hast, vor langer Zeit. Sie spielt da die Hauptrolle. Also auch Dokumentarmaterial wird reingenommen. Also du spielst auch mit den Möglichkeiten des Regie führens und denkst beim Drehen vielleicht auch immer wieder darüber nach, was mache ich hier eigentlich? Darum sind die Filme vielleicht auch mal so unterschiedlich.
Ce qui est intéressant, et ça on voit dans Barbara, par exemple, que tu joues avec tous les moyens cinématographiques qu'on te donne. Par exemple, il y a des matériaux documentaires dans le film, et puis c'est une actrice qui joue une chanteuse jouée par Jeanne Balibar. Donc tu utilises pratiquement tous les moyens que tu peux essayer, donc tu fais toujours une réflexion sur le cinéma, n'est-ce pas?
C'est ça, c'est des outils, oui, c'est ça, déguiser son outil, de s'amuser, et puis de pas ennuyer. Et pour le cas d'un genre très compliqué qui est le biopic, on en avait parlé avec Jörg l'autre jour au téléphone, mais que le biopic, ce serait résumer la vie de quelqu'un à une seule chose, non? Et c'est pas vrai. On s'était dit, si on part d'un biopic, on s'est dit, on connaît pas, en fait, la vie des gens. On connaît pas la vie des gens. C'est peut-être plus passionnant. Et ça permettait aussi, du coup, de filmer et Barbara, qui est un petit peu connue en Allemagne, notamment par la chanson Göttingen, et, mais surtout, un documentaire ou quelque chose, de notre amour avec Jeanne. Bien sûr.
Ja, man hat eben diese Werkzeuge und man versucht sie zu benutzen und man macht es, weil man sich dabei natürlich auch Freude bereitet und weil man sich eben auch nicht langweilen will. Und gerade Barbara hat ja dieses schwierige Genre des Biopics und da war eben auch sehr wichtig, dass man ganz oft diesen Fehler macht in Biopics, dass man versucht, jemanden auf eine einzige Sache zu reduzieren und das hätte all das ergeben. Und genau das wollten wir nicht machen. Und hier war es dann eben so, dass wir versucht haben, das irgendwie anders zu lösen. Und Barbara, die man ja auch ein bisschen in Deutschland kennt, wegen diesem Song Göttingen. Aber natürlich ist es auch ein Dokumentarfilm, auch was unsere Liebe zwischen mir und Jeanne Balibar anbelangt. Also da sind ganz viele Elemente, die einfließen.
Es laufen heute wirklich zwei Filme mit ihr, also mit Jeanne Balibar. Einmal ist es La Star du Bouillon. Das ist also ein Film aus dem Jahre 2001 und Barbara ist aus dem Jahre 2017. Da liegen also wirklich viele, viele Jahre dazwischen.
Ich habe noch vergessen zu übersetzen, dass Mathieu gesagt hat, wir wissen nicht, wie die Leute leben. Ne? Und deswegen, das ist das Spannende letztendlich, was man beim Biopic auch benutzen kann, dass wir über das Leben der Leute eigentlich nichts wissen.
Letzte Frage. Also du hast mehrfach den César gewonnen, den französischen Oscar. Du hast riesengroße Hollywood-Produktionen gemacht, aber auch kleine, unabhängige Filme, Arthouse-Filme. Du verwirklichst deine eigenen Visionen. Da fragt man sich bei jemandem, der über 100 Rollen gespielt hat, wirklich ganz ernsthaft, wovon träumst du?
Donc tu as fait beaucoup de choses, tu as eu beaucoup de prix, tu joues dans les grandes productions, dans les petits films. On se demande quand même, tu rêves de quoi encore?
C'est à chaque fois des personnes qui font des films. Et ben, là, par exemple, j'étais à Hambourg il y a 10 jours pour filmer des musiciens, et notamment John Zorn au Elbe Philharmonie. Et je fais ça tout seul, j'adore ça, c'est une danse. Je fais la caméra et le son tout seul. J'ai 4 micros maintenant que j'arrive à placer. Et cette espèce de danse de serpent, de gorille, de je sais pas, j'ai l'impression d'être un animal. Oui, j'ai l'impression que je vais vers ça. Cette animalité très simple de faire un film.
Ja, beispielsweise war ich vor 10 Tagen in Hamburg in der Elbphilharmonie und habe Musiker gefilmt, unter anderem John Zorn. Und das mache ich ganz alleine. Bin ich hinter der Kamera, ich nehme den Ton auf und ich bewege mich so ein bisschen wie so eine Mischung aus einer Schlange und einem Gorilla. Ich hüpfe da durch die Gegend und das ist eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß macht. Mittlerweile habe ich auch 4 Mikrofone und weiß, wie ich damit umgehen kann. Vielleicht ist das eine Richtung, dieses ursprüngliche, fast animalische des Filmemachens, was mich immer mehr antreibt.
Also diese Filme über John Zorn, die sind ja auch zum Teil zu sehen hier. Es ist eine Langzeitbeobachtung. Ich glaube, Teil 3 hast du jetzt gemacht. Ne? Also es geht immer noch weiter. Ein Werk, das dann möglicherweise dich noch viele, viele Jahre begleiten wird. Du wirst heute Abend begleiten die beiden Vorführungen der beiden Filme Jeanne Balibar. Heute Abend also dann zu sehen im Kino Arsenal. Ansonsten die Filme fast im gesamten April dann noch. Also die umfangreichste Retrospektive, die es jemals gab. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jörg für die wie immer fantastische Übersetzung und natürlich bedanke ich mich herzlich bei Mathieu Amaric. Merci beaucoup, Monsieur.
Merci, danke sehr.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Warten Sie. Ich bin nicht geschäftlich hier. Ich habe nur eine Frage. Wissen Sie, ob jemand nach einer verlorenen Handtasche gefragt hat?
Wieso?
Ich habe da nämlich Gold gefunden.
Sind Sie nicht der Mann, den Sie bei den Regionalnachrichten gezeigt haben?
Ja, der bin ich.
Die ganze Nachbarschaft spricht von dir. Ich habe über 10 Nachrichten und Anrufe bekommen und alle sind so stolz.
Dieser Kerl hat doch sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als Lügen zu erzählen. Jetzt ist er ein Held und ich stehe da als ein herzloser, unfairer Geizhals.
Ein Held wider Willen, so könnte man es auch nennen. A Hero, die verlorene Ehre des Herrn Soltani, ist der neue Film von Asghar Farhadi in Cannes. Ausgezeichnet, ein Meisterwerk, ein sehr bewegender Film, wunderbar gebaut, kluges Drehbuch. Ich hatte die große Freude und Ehre, mit ihm zu sprechen. Das war allerdings vor 2 Wochen. Das muss ich vorher einfach hier auch sagen, der Fairness halber. Es gibt inzwischen massive Vorwürfe. Leider gegen diesen Film, trifft mich auch sehr schmerzlich. Das sind Plagiatsvorwürfe. Die werden jetzt geklärt mit Anwälten. Es geht darum, dass diese Grundvoraussetzung der gesamten Geschichte eben ein Plagiat sein soll. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt dieses Gesprächs noch nicht, sonst hätte ich Asghar Farhadi auf jeden Fall auch danach gefragt. Und ich denke, er hätte auch ehrlich darauf geantwortet. Aber das war eben nicht möglich. Aber gleich gibt es dieses Gespräch. Der Film ist ja trotzdem ganz wunderbar und herzbewegend und muss unbedingt auch gesehen werden. Gleich also bei uns hier im Gespräch Oscar-Preisträger Asghar Farhadi.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Der iranische Oscar-Preisträger Asghar Farhadi erhielt für seinen Film A Hero in Cannes den großen Preis der Jury, hat er sich ja geteilt mit dem finnischen Film Abteil Nummer 6. Er erzählt in diesem Film A Hero, also ein Held, von einem Mann, der im Grunde immer das Gute will und doch in tiefe Konflikte hineingerät. Der hochverschuldete Rahim Soltani, liebenswert und sehr sensibel, vom Iran Star Amir Jadidi gespielt, scheint endlich aller Sorgen entledigt, als seine Freundin mit einer Tasche voller Goldstücke vor ihm steht. Rahim will das Geld nicht behalten, gerät aber in eine moralische Schlinge, die sich immer fester um seinen Hals zieht. Ich konnte mit Asghar Farhadi sprechen und wollte zunächst wissen, dieser Film beginnt ja an einer historischen Grabungsstätte, also so eine Art archäologischer Bauplatz. Dieses Bild wirkt dann sehr stark nach. Warum dieser Beginn?
این بیشتر به خاطر شاید کانسپت فیلم باشه. من نمیخوام این رو خیلی توضیح بدم و
Das ist genau das Konzept dieses Films. Ich will das nicht zu viel erklären, das sollen die Zuschauer selbst erkunden. Aber das Konzept geht über die Gegenwart hinaus, es verweist auf die Geschichte. Nicht nur in meinem Land, auch in anderen Kulturen folgen die Menschen gern bestimmten Helden. In ihrem Land haben sie Bertolt Brecht, den ich sehr mag und der in seinem Galileo Galilei genau darüber schreibt. Und so sehen wir gleich am Anfang des Films Symbole, Zeichen der Helden aus der Geschichte.
باز یه جوری احساس می‌کنیم که این اونجا جاییه که نشانه‌هایی از قهرمان‌های تاریخی است.
Brecht sagte im Galileo: Unglücklich das Land, das Helden nötig hat, und ich glaube genau das meinen sie in ihrem Film.
Yes. Und چیز دیگه به نظرم
Ja, und ich möchte ergänzen, oft weichen die Menschen, die Heldenbilder brauchen, ihrer eigenen Verantwortung aus.
Sie haben mir mal gesagt, all Ihre Filme beginnen mit einem kleinen Fehler. Was für ein Fehler ist es hier, der alles auslöst?
Ich denke wirklich, dass kleine Fehler im Alltag oft große Krisen auslösen. Die Fehler sind so klein, dass wir sie nicht ernst nehmen und genau deshalb sind die Krisen so groß. In diesem Film ist es zum Beispiel so, dass es nur 1-2 unkorrekte Sätze sind, die alles auslösen. So etwas kommt aus den ganzen Lügen ganz normaler Leute. Das ist genau die Quelle der modernen heutigen Tragik.
Es gibt ja bei Ihnen immer ein ganz starkes moralisches Dilemma. Sie behalten aber beim Erzählen dieses Dilemmas immer einen objektiven Standpunkt, identifizieren sich also mit keinem der Charaktere.
Ich will dem Publikum Fragen stellen. Das geht nur, wenn ich selbst die Distanz wahre. Wenn ich den Standpunkt einer Person im Film einnehmen würde, könnte ich nicht mit Fragen an das Publikum herantreten. Darum bleibe ich in meinen Filmen objektiv, was viel Zeit und Energie beim Schreiben kostet.
برام خیلی یکی از هدفام توی نوشتنه
Dieser Held lächelt ja immer zu. Es wird immer furchtbarer und er lächelt immer mehr. Das ist eine ganz merkwürdige Erscheinung. Warum wird er immer freundlicher, obwohl die Tragödie für ihn immer düsterer wird?
Manchmal sind Leute so wie dieser Mann. Sie haben ein Doppelgesicht. An der Oberfläche wollen sie den Menschen ein sehr liebenswertes, freundliches Bild von sich zeigen. Aber innerlich sind sie voller Angst, Wut, Schmerz. Das ist in meiner Kultur sehr typisch. Wenn wir Menschen sehen, die sich in einer so schweren Situation so verhalten, ist das für uns noch bitterer.
Asghar Farhadi über seinen neuen Film A Hero. Wir reden auch gleich weiter über dieses Werk nach Queen Ifrika. Neu hier auf Radio 1 mit Four Women. Sie verbringen immer sehr viel Zeit mit Ihren Schauspielern schon im Probenprozess. Warum ist das Zusammenarbeiten, dieses lange Zusammenarbeiten im Vorfeld so wichtig?
Ich komme vom Theater, daher bin ich das gewohnt und nehme es mit. Die Proben helfen mir mehr als den Schauspielern. Während der Proben versuche ich näher an die Charaktere heranzukommen. Die Arbeit mit den Schauspielern ist für mich das Wichtigste am Inszenieren. Während der Proben entwickle ich mit ihnen eine Hintergrundgeschichte, die man im Film gar nicht sieht. Aber sie beeinflusst das Spiel der Darsteller. Wir versuchen beim Drehen möglichst gar nicht in das Drehbuch zu schauen, sondern an diese Hintergrundgeschichte zu denken.
Amir Jadidi, mit ihm haben Sie zum ersten Mal gedreht, ein großer Star im Iran. Er wirkte ja sehr sanft, sehr verletzlich. Warum haben Sie ihn besetzt?
Ich kannte ihn zuvor kaum, aber er hat eine sehr besondere Charakteristik, die diese Figur für uns verständlich macht. Am wichtigsten war, als ich ihn zum ersten Mal sah, fand ich diese Art von Unschuld in seinen Augen. Wenn man bei so einer Figur nicht den richtigen Darsteller findet, wirkt sie einfach wie ein Lügner. Aber dieser Schauspieler hat diese Verbindlichkeit in seinen Augen. Sie würden ihn übrigens gar nicht erkennen, wenn Sie ihn im wirklichen Leben treffen. Er ist ein professioneller Tennisspieler. Er ist sehr fit. Für unsere Figur mussten wir seine Körperlichkeit gewissermaßen herunterbrechen.
Ihr Stil verändert sich ja ständig. Also Sie haben für Nader und Simin mit so einer fast dokumentarischen Handkamera gearbeitet. Le Passé hatte eher eine Bühnenästhetik. Welchen Stil haben Sie diesmal gewählt?
Hier war es sehr wichtig, möglichst nah an das Leben heranzukommen. In meinen letzten Filmen habe ich mit den Mitteln des Realismus experimentiert. Diesmal wollte ich noch einen Schritt weiter gehen und noch näher an das wirkliche Leben gehen. In diesem Film gibt es einiges, was ihn von meinen anderen Filmen unterscheidet. Manchmal sieht es wie ein Fernsehreport aus. Zum Beispiel, als sie versuchen, Geld von der Wohlfahrt zu bekommen. Hier habe ich mit dem Schnitt, der Beleuchtung, mit der Kamera versucht, es so aussehen zu lassen, als würden wir das im Fernsehen verfolgen. Und ich wollte die Einfachheit der Charaktere auch visuell vermitteln. Ich fand heraus, dass der Regiestil und der visuelle Stil des Films den einfachen Figuren sehr entspricht. Das Publikum wäre dem kaum gefolgt, wenn ich den Film sehr kunstvoll, sehr ästhetisiert inszeniert hätte.
Ja, um nochmal Brecht zu erwähnen, ihm ging es ja oft um die Frage, ob man gut sein kann in einer schlechten Welt. Und das scheint mir hier auch das Thema in Ihrem Film zu sein, denn dieser Mann versucht ja ständig, ein guter Mensch zu sein und scheitert.
Das genau beschäftigt mich im Werk von Brecht, aber auch viele andere Themen bei ihm sind mir wichtig. Das von Ihnen erwähnte Konzept gibt es im Galileo, aber auch im Der Ja-Sager und der Nein-Sager. Das ist noch sehr aktuell. Der Mann in meinem Film läuft eigentlich richtig, aber der Weg ist holprig. Er macht vielleicht kleine Fehler, aber die Konsequenzen stehen in keinem Verhältnis zu der Verfehlung. In einer Gesellschaft, in der jeder jeden verdächtigt, in der man für alles Dokumente braucht, ist es sehr schwer, geradlinig und ehrlich zu sein.
To you again. Thank you so much.
Thank you very much.
Hero, die verlorene Ehre des Herrn Soltani, der neue Film von Asghar Farhadi, ist eine sehr raffiniert gebaute Parabel, ein sehr allgemeingültiges Werk über ein Dilemma, über den schmalen Grat, der Recht und Unrecht, richtig und falsch trennt. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Nach den Nachrichten geht es gleich weiter mit Kerstin Hermes und Andreas Ulrich und der Arena Liga Live mit der Fußball-Bundesliga. Unter anderem nachher Hertha BSC auswärts in Leverkusen. Also gute Unterhaltung jetzt mit 4 Stunden Fußball und Musik.
Radio 1. Nur für Erwachsene.